Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 197. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und der Winzerszene treffe. Heute habe ich zwei waschechte Pfälzer am Mikrofon. Die Rede ist von Heiner und Valentin Sauer. Das sind Vater und Sohn vom Weingut Sauer in Landau-Nussdorf, einem der ältesten Bio-Weingüter in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1987 arbeitet der Betrieb nach den Richtlinien des Biolandverbandes und integriert seit 2010 Elemente der biodynamischen Landwirtschaft. Ein zentraler Aspekt der Betriebsphilosophie ist die Förderung der Biodiversität in den Weinbergen. Durch eine vielfältige Begrünung entstehen lebendige Biotope, die zu gesunden Böden und einer hohen Traubenqualität beitragen. Im Keller setzt das Weingut auf einen minimalistischen Ansatz, einschließlich der Spontangärung ohne Zugabe von Reinzuchthäfen, um den individuellen Charakter der Weine zu betonen. Obwohl das Weingut Heiner Sauer in der Weinwelt ein hohes Ansehen genießt, verfolgen Heiner und Valentin eine vergleichsweise moderate Preisstrategie. Das ist sicher auch ein Grund dafür, dass der Anteil, den sie direkt ab Hof vermarkten, relativ hoch ist. In ihrer im Jahr 2021 neu erbauten Betriebsstätte haben sie eine wunderschöne Vinothek eingerichtet, die Besucher geradezu einlädt, einzutreten und in großzügiger und zugleich gemütlicher Atmosphäre die Gastfreundschaft der Familie Sauer zu genießen und sich ohne Eile durch das Sortiment zu verkosten. In der wärmeren Jahreszeit steht eine große Terrasse mit genialem Fernblick für unvergessliche Augenblicke bereit. Zwei Besonderheiten des Weinguts dürfen nicht unerwähnt bleiben. Erstens, mit dem Grünfränkisch kultivieren sie erfolgreich eine historische Rebsorte, die bereits als ausgestorben galt. Und zweitens, die Expansion nach Spanien. Im Jahr 1998 gründete Heiner zusammen mit seiner Frau Moni die Bodegas Palmera in der Region Utiel-Requena. Dies bietet die Chance, mit einer weiteren Produktlinie völlig andere Weinstile zu produzieren. Neben ihren facettenreichen Pfälzerweinen entstehen im Hinterland von Valencia körperreiche, südländisch geprägte Rotweine aus den Sorten Tempranillo, Syrah und Bobal, aber auch die Sorten Cabernet und Merlot kommen zum Einsatz. Kurz und bündig auf den Punkt gebracht, die DNA des Weinguts Heiner Sauer besteht in der Kombination aus ökologischem Engagement, Förderung der Biodiversität, minimalistischer Kellertechnik und internationaler Ausrichtung. Und das alles verbunden mit einem gehörigen Schuss Unternehmergeist und Abenteuerlust. So, nun aber Bühne frei für die beiden Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für zwei echte Pfälzer Jungs, für Heiner und Valentin Sauer. Los geht's! So, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, den Valentin und den Heiner Sauer, und freue mich, dass ihr zwei heute hier bei Genuss im Bus zu Gast seid.
Ja, hallo. Ich freue mich auch.
Ja, ich auch.
Ihr seid ja zwei, die in der Pfalz groß geworden sind. Wie feiert man bei euch Silvester? Ist das Big Party oder seid ihr eher ruhig ins neue Jahr gekommen?
Also wenn ich für mich spreche oder altersbedingt, habe ich das neue Jahr eher ruhig begonnen. Wir feiern schon seit ein paar Jahren mit ein paar Freunden. Waren mittags dann in Baden-Baden gewesen, im Festspielhaus, das ist immer so ein Silvesterprogramm. Und dann abends bei Wein, Sekt und gemütlichem Essen Silvester gefeiert. Aber trotzdem ausgiebig bis um halb vier, ja.
Hört sich sehr schön an, wenn auch nicht jetzt vom Temperament her spektakulär, aber kulinarisch bestimmt ein Highlight.
Ja.
Und Valentin, wie war es bei dir?
Ja, also ich habe tatsächlich dieses Jahr an Silvester in unserer Vinothek gearbeitet.
Okay.
Also.
Das heißt, ihr hattet Gäste?
Ja, genau, wir hatten einen 18. Geburtstag in der Vinothek. Der genau hat am 31. ist eine 18 geworden. Ja, und den habe ich bewirtet, aber das war auch sehr schön. Also der Ausblick von unserer Terrasse, braucht man auf jeden Fall kein eigenes Feuerwerk, wenn man
Ja,
da oben steht.
ich kenne
Und
die Lage, die ist
ja.
tatsächlich beeindruckend und kann ich mir auch für Silvester sehr, sehr gut vorstellen als Location.
Ja, das.
Wie fiel denn der Rückblick aus? Man guckt ja immer mal am 31. spätestens dann, wenn man am 1. Januar wach wird, guckt man auch nochmal zurück. Was war das für ein Jahr 2024? Was ist euch da eingefallen und was war da vor allen Dingen, was ist hängen geblieben?
Ja, also ich würde sagen, weintechnisch, das war zunächst sehr gutes Jahr. Also wir hatten schon ergiebigere Jahre, aber von der Qualität her ist mir die Ernte sehr positiv in Erinnerung geblieben. Also für mich war es auch insofern besonderes Jahr, dass ich jetzt mehr und mehr Verantwortung auch im Betrieb übernehmen und es auch ja, immer besser klappt, würde ich sagen. Ich habe also relativ viel Aufgabe übernommen und habe das auch relativ selbstständig dann alles hinbekommen. Es war weinmarktmäßig auch ein sehr umtriebiges Jahr auf jeden Fall. Das ist ja, vielleicht auch etwas beunruhigend, aber ja, ich denke, wir sind relativ gut aufgestellt. Deswegen konnte ich trotzdem gut auf 24 zurückblicken.
Okay, also deine Bilanz mal auf einen kurzen Nenner gebracht, war positiv. Über das Marktgeschehen will ich später nochmal mit euch reden. Heiner, bei dir auch?
Ist zu bemerken, dass man mit der Ernte zufrieden war, so wie der Waldi das sagt, auch wenn es kleiner ausgefallen ist. Aus Winzersicht war es ein sehr schwieriges Jahr, weil wir extrem hohe Niederschläge hatten und dadurch bedingt einen hohen Pilzdruck hatten. Aber das haben wir sehr gut gemanagt. Also wir haben wirklich dann gesunde Trauben gehabt gegen Ende. Also ich habe gerade letzte Woche geschaut, in Wetterstation Nüstorf hat es letztes Jahr 911 Liter geregnet. Das ist also Rekordniederschlag. Aber wenn man jetzt mal die Natur anguckt, dann kann man dem, oder gewinne ich dem auf jeden Fall was sehr Positives auch habe. Also ich denke, wir haben den Winter auf jeden Fall mal wieder Grundwasser, Neubildung, die Wälder sehen toll aus. Es war das ganze Jahr schön grün. Also ich konnte dem auf jeden Fall auch was Positives abgewinnen, auch wenn es, wie gesagt, aus Winzersicht natürlich sehr anstrengend war.
Ja,
Ja.
da hilft manchmal auch für den inneren Frieden, der Blick über den Tellerrand hinaus, ne?
Ja, also für mich auf jeden Fall. Also ich finde es ein Hochgenuss, so grüne Landschaft. Und jeder möchte gerne eine grüne Landschaft, aber kein Regen. Das steht natürlich neben einem krassen Widerspruch. Und von daher gehöre ich eher so zu den Bauern, die sich immer über Regen freuen oder so. Also wie gesagt, dieses Jahr war es für uns super anstrengend, also pflanzenschutztechnisch gesehen durch den Regen, aber wenn man es jetzt mal dann im Allgemeinen bewertet, auf jeden Fall eine gute Sache.
Und Heiner, der Blick nach vorne, was bringt das Jahr 2025?
Ja, zunächst mal gute Winterfeuchtigkeit. Das ist schon vorgegeben, das ist natürlich immer mal gut, zunächst. Also den Markt, du wolltest ja später nochmal drüber sprechen, das ist jetzt, lass mal außen vor. Das ist, sage ich jetzt mal, die erste Grundvoraussetzung und alles andere wird man natürlich einfach sehen. Jedes Jahr hat es ja spezielle Herausforderungen, die sich dann über das Jahr rauskristallisieren. Ja.
Und quasi willst du dich weiter peu à peu jetzt aus dem Alltagsgeschäft rausziehen oder wirst du dem Valentin dann noch ein bisschen erhalten bleiben?
Also ich will mich auf jeden Fall weiter zurückziehen. Das ist, würde ich auch sagen, ein Muss. Man muss, Valentin muss oder ja, den Betrieb auch in ein paar Jahren selbstständig führen. Und wenn ich ihm da keinen Spielraum gebe, dann wird er das nicht lernen.
Mhm.
Und es ist für mich aber auch sehr angenehm. Ich habe jetzt auch schon ein paar unangenehme Aufgaben übergeben, zum Beispiel das Kellerbuch. Und das ist für mich eine neue Freiheit, an die ich mich erst gewöhnen muss. Und ja, und tatsächlich funktioniert es auch gut. Nicht ohne Reibereien. Das wäre ja auch komisch. Natürlich haben wir nicht immer die gleiche Meinung. Und ja, aber im Großen und Ganzen läuft es gut, ohne jetzt irgendwie das schön zu reden. Und was mich auch sehr zufrieden macht. Und ich fange jetzt so auch so ein bisschen für mich an, so neue Freiheit zu genießen, so Stück für Stück. Aber ich bin noch voll im Betrieb und ich mache das auch gern. Und ich denke, es ist auch für den Valentin und für den Betrieb hilfreich.
Ja, ja. Absolut. Absolut. Der braucht doch auch noch ein bisschen in dem Alter, der ist Mitte 20, einen Sparringspartner, ne?
Ja,
so gerade so. Einen, wo man sich auch mal dran reiben kann und wo nicht alles sozusagen schon jetzt in dem Alter läuft, wie er es will, sondern so als Feedbackgeber und erfahrener Ratgeber. Ich glaube, das ist doch ganz nett, Valentin, oder?
Absolut, ja. Also klar, gibt es Tage, an denen bin ich extrem dankbar, und dann gibt es Tage, wo, ja, wenn dann halt so eine besagte Reiberei mal ist, dann ja, ja, kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie das ist mit dem eigenen.
Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das gut vorstellen. Du wirst aber wahrscheinlich in ein paar Jahren auch an diese Reibereien positiv zurückdenken.
Ja, ich denke auch. Also das passiert mir jetzt schon. Also wir haben, also ich meine, insgesamt muss ich sagen, dass ich, glaube ich, wirklich Glück gehabt habe. Also mein Vater ist da sehr offen für innovative neue Denkansätze oder generell für neue Denkansätze. Ich habe eigentlich jetzt, also beruflich gesehen, aber ach so, da habe ich sehr viel Freiheiten in meiner Kindheit und Jugend und in meinem jungen Erwachsenensein habe ich, ja, habe ich immer sehr viel Freiheit genießen dürfen. Und ja, ich glaube, das war auch oder ist auch wichtig für meine Entwicklung. Und
dein Papa ist ja im Grunde genommen, wenn man so will, so ein End-68er, groß geworden in der Zeit, wo ja auch eine große Aufbruchsstimmung im Land war, ne? Willy Brandt, Demokratiewagen und Aufbruchsstimmung in vielerlei Hinsicht. Die Geschlechterthematik war damals ein Thema, aber auch natürlich das aufkommende Biobewusstsein in der Landwirtschaft. Und da war er ja im Grunde genommen einer der Bio-Pioniere im Weinbau. Sag mal, neben dem Betrieb in Rheinhessen, dem Sander, heute ist das Stefan Sander. Und da gab es den Arndt Werner und den Rudi Drossen und so weiter, da gab es so ein paar. Aber da hat er ja im Grunde genommen dazugehört. Und ich glaube auch Abenteuerlust und auch Anti-Autoritätsgedanken spielen da eine Rolle in dieser Zeit. Und ja, das verliert man auch nicht, wenn man Papa ist. Ne?
Ja, passt ja auch, oder wird jetzt auch nicht passen, wenn ich so ultra-autoritär erzogen.
Ja, genau. Heiner, ich habe es gerade angedeutet, ne? Bio-Pionier, das stimmt doch.
Ja, also ich sage immer, ich gehöre zu der ersten Welle. Also es gab schon viele Betriebe hier, die schon umgestellt gehabt haben. Wenn der Wolfgang Marzolf, der ist jetzt zwar nicht so bekannt, aber das war eigentlich so für mich so die... Die Figur, die mich eigentlich, oder die Person, die mich dort ein bisschen beeinflusst hat. Und zwar, wie du schon sagst, weil damals so, ach so, Aufbruchsstimmung. Ich war damals so in der Anti-AKW-Bewegung engagiert gewesen und der Wolfgang Marzoll auch. Und dort drüber bin ich eigentlich dann ein bisschen zum ökologischen Weinbau gekommen. Es gab damals auch schon einen Stammtisch, den ich dann besucht habe. Und das fand ich dann... ja, so beeindruckend, oder auch die Idee, Weinbau zu machen ohne diese gängigen Pflanzenschutzmittel. das fand ich so berauschend, dass ich gedacht habe, das muss ich ausprobieren.
Ja. Und es gab ja damals zu dieser Zeit, soweit ich weiß, noch gar nicht so ganz klare Bestimmungen, gesetzliche Rahmenbedingungen. Die sind ja erst, glaube ich, Mitte der 80er gekommen, ne?
Ja, gut, ich habe 87 begonnen.
Okay, okay. Und, da gab es das schon, ja.
Da gab es das schon, da gab es Statute, also von Bioland, aber es gab noch den Bundesverband Ökologischer Weinbau, gab es noch nicht als Anbauverband, das war dann 2 Jahre später. Und deswegen bin ich dann letztendlich auch bei Bioland geblieben.
Bioland, ja.
Ja. Und ja, also damals gab es noch eine Selbstkontrolle, wenn man so will. Da ist jedes Jahr ein Kontrollgremium gewählt worden unter den Winzer. Und dann hat man zu zweit, war man so eine Kontrollgruppe und hat andere Betriebe kontrolliert. Also so war das damals organisiert. Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee, fast wie so ein bisschen autonome Selbstverwaltung, ne?
Ja, gut, aber also ich würde sagen, das hat trotz alledem, ich wollte jetzt sagen, mindestens so gut funktioniert wie heute, aber das kann man jetzt auch nicht mehr vergleichen. Das waren ja auch nur wenige Betriebe verglichen mit heute. Aber es hat auch funktioniert. Und ganz anders, also erst mit der EU-Bio-Kennzeichnungsverordnung ist es dann halt auf andere Füße gestellt worden. Dann war das halt eine offizielle Sache, ja.
Heute ist es doch immer noch so, dass sowohl Ecovin als auch Bioland doch, was die Ansprüche und Anforderungen anbelangt, höhere Maßstäbe setzen als die EU-Verordnung, ne?
Ja, das ist richtig. Ja, nur ist natürlich, das sage ich mal, ich will da jetzt nicht so extrem drauf eingehen, aber die Kontrolle selbst ist halt viel aufwendiger geworden, aber auch viel theoretischer. Es geht viel um Aufzeichnungspflicht und so weiter. Das liegt auch ein bisschen in der Natur der Dinge, einfach weil das viele Betriebe geworden sind und weil man halt sich ein bisschen unangreifbar machen will von außen und damit das Ganze natürlich aber auch ein bisschen zu stark bürokratisiert oder was ist das?
Ja klar, für so einen antiautoritären Geist wie dich ist das natürlich
schwierig.
Wenn du zurückguckst auf die Zeit bis heute, das sind ja gut 30 Jahre alles in allem rund ja. Und was waren aus deiner Sicht die echten Meilensteine, also wo sich entschieden hat, wie es weitergeht, wo wirklich große Entscheidungen auch nochmal in die eine oder andere Richtung gefallen sind. Ihr habt euch ja auch in der Zeit unternehmerisch nochmal anders aufgestellt, vergrößert und so weiter. Was waren da die großen Entwicklungen, vielleicht auch mit Blick auf das Weingut in Spanien und den Neubau?
Ja gut, also es gab tatsächlich, wie du sagst, verschiedene Meilensteine. Ich habe 87 erst begonnen mit eigenem Weinbau. Also wir haben damals mit 2,5 Hektar begonnen und waren in gemietete Fläche und dann 10 oder 11 Jahre später, also 98, das war ein großer Meilenstein, weil wir haben in dem Jahr das spanische Weingut gegründet, also haben dort begonnen, selbst Wein zu machen und haben gleichzeitig in dem Jahr also unsere gemietete Gebäude aufgegeben und sind damals in den Betrieb von meinen Schwiegereltern gegangen. Und das war auch ein Meilenstein. Dann haben wir den Betrieb immer weiterentwickelt. Ein absoluter Meilenstein war dann auch nochmal der Bau von der Vinothek. Das haben wir 19 begonnen und haben dann auch vorher nochmal entschieden gehabt, den Betrieb noch einmal flächentechnisch zu erweitern auf gut 30 Hektar. Und ja.
Das ist schon von 2 Hektar, ne, auf jetzt 30 eine Entwicklung in dieser Zeit.
Ja, das ist richtig, ja.
Und wenn du zurückguckst, würdest du sagen, die Entscheidung würde ich heute alle im Grunde genommen wieder so treffen, wie wir sie damals getroffen haben?
Ja, ich glaube schon, also im Großen und Ganzen waren die Entscheidungen, glaube ich, gut. Ich weiß nicht, ob ich heute den Betrieb nochmal so groß machen würde, flächentechnisch. Aber aus der Sicht damals war es richtig. Es ist auch so, dass man die mittlerweile doch auch wieder das, was wir ernten, auch verkaufen können auf der Flasche. Manchmal ist es ein bisschen zu viel, andere Jahre kaufen wir zu. Also passt eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ja, also insgesamt würd ich sagen, dass wir nicht viel Fehler gemacht haben. Oder dass ich es, glaube ich, im Großen und Ganzen wieder so machen würde. Ich meine, man kann Entwicklungen natürlich auch nicht vorhersehen.
Richtig,
Ich sage auch oft zu meinen Kunden, die fragen dann auch mit Sorte und hin. Herr, im Prinzip ist es immer Annäherung an 100, ans Optimum. Mehr erreicht man, ist ohnehin immer schwer zu erreichen. Ja.
Ja, und das gehört ja auch im Grunde zum, ihr seid Unternehmer letztlich ja auch. Da musst du natürlich auch immer gucken, ne? Was will der Markt, was will ich? Und Weiterentwicklung ist dann manchmal auch Flächen zukaufen oder pachten, um den Betrieb weiterzuentwickeln. Es gibt Phasen, da verlangt der Markt danach. Andere sagen dann in so einer Phase, ich will mich nicht vergrößern. Kennst ja deinen Kumpel, der Michel Andres, der ist eher so da, der sagt, nee, vergrößern, ich will alles im Griff behalten und alles alleine machen können. Also da gibt es verschiedene, auch unternehmerische Strategien, wie ein Weg in die Zukunft aussehen kann.
Absolut, ja.
Schön ist vor allen Dingen eure Winothek und das Weingut da, wie es jetzt da steht. Wenn man sich da mal Zeit nimmt, auch als Besucher das mal aufzusuchen, denke ich, ist eine super schöne Lage, auch von der Bausubstanz her schön gelöst, mit wertvollem Material auch, das ihr da eingesetzt habt. Und das ist so ein Ort, wo man sich tatsächlich wohlfühlt. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, als Valentin eben sagte, dass das natürlich auch eine schöne Event-Location für Silvester ist.
Gibt Schlimmeres auf jeden Fall.
Ja, absolut. Valentin, du hast vielleicht auch mal alternative Berufswünsche gehabt oder steuerst du schon von Anfang an auf die Nachfolge im Weingut zu?
Ja, also ganz klar war es nie. Also ich war immer viel dabei und so. Ganz früher wollte ich mal Müllabfuhrmann werden. Das war, weil ich mein Playmobil Müllabfuhrauto so toll fand. Also das habe ich relativ schnell wieder verworfen. Und dann während meiner Schulzeit habe ich beim Architekt Praktikum gemacht. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Also ich fand so gestaltende Berufe immer ganz gut. Und hab dann aber mein Schul fertig gemacht und dann ist mir auch aufgefallen, dass man als Winzer eigentlich ziemlich gut auch gestalten kann.
Ja, richtig, ja.
Und ja, das, also hab dann nach der Schule auch meine Ausbildung angefangen und ja, im ersten Lehrjahr ist mir dann auch ziemlich schnell klar geworden, dass das die richtige Entscheidung war.
Wo
Also
warst du?
im ersten Lehrjahr war ich beim Gießdübbel in Birkweiler. Und also das war halt super familiär und wirklich eine sehr liebenswerte Familie, würde ich sagen. Also es
Ja.
hat richtig Spaß gemacht, dort zu arbeiten und
Ist
da
das
hatte ich.
erste Lehrjahr richtig cool, ne? Wenn man in so warme Verhältnisse
Ja,
kommt.
absolut. Also es war wirklich, hätte kaum besser sein können, würde ich sagen. Also ich hatte dort wirklich, hatte halt auch sehr viele verschiedene Aufgaben, dadurch, dass der Betrieb jetzt auch nicht so riesig war, durfte ich halt überall mit eigentlich. Ja, und das war, ja, war dann, also ab da war es mir dann klar, dass das auch die richtige Entscheidung war.
Zweites
Ja.
Lehrjahr.
Zweites Lehrjahr war dann bei Bassermann Jordan in Deidesheim. Ja, das war dann auf jeden Fall mal nochmal größer.
Ach, definitiv.
Ja, war aber auch also sehr spannend. Also, oder habe ich auch wirklich viel gelernt. Ich meine, das ist halt in der Größe kann man sich dann vor allem auch mal auf so verschiedene Bereiche ein bisschen mehr fokussieren, würde ich sagen. Also war ich dann halt mal viel im Keller und habe halt auch mal mit richtig großen Tanks auch gearbeitet zum Beispiel. Oder halt auch so ein bisschen was über das größere Weinbusiness auch verstanden, würde ich sagen.
Das war in welchem Jahr?
Das war 2018.
War Uli Mell noch da?
Uli Mell war noch da, ja. Mhm. Das war mein Lehrmeister.
Mhm. Noch, ja. Kann man was lernen, oder?
Ja, absolut. Der war jetzt gerade gestern wieder hier. Also sag, mein Vater und Uli Mell sind auch gut befreundet. Und der war jetzt gestern bei uns zum Weine probieren. Also,
ja. Okay, und war er zufrieden?
Ja. Ja, ich glaube schon. Mhm. Also, ja, kann man was draus machen.
War sehr zufrieden.
Ja, sehr cool. Und hattest du dann ein drittes Layer oder war das mit zwei dann erledigt?
Nee, ich hatte auch noch ein drittes. Also ich hatte ganz reguläre Lehrzeit. Und im dritten Lehrjahr bin ich dann zum Weingut Klump nach Bruchsal.
Oh ja.
Mhm. Ja, das war für mich so Vorbild für innovativen Weinbau, oder vor allem auch innovative Kellerwirtschaft. Mhm. Also da würde ich sagen, habe ich in der Hinsicht sehr viel gelernt. Die haben ja auch ganz neu gebaut gehabt und haben sich auch wirklich immer viele gute Gedanken gemacht, wie man halt gute schonende und aber auch effiziente Arbeitsabläufe hat und so. Und
erzähl doch nochmal ein bisschen, was ist da innovativ gewesen bei denen?
Ja gut, also sie haben die Traubeannahme, das hat alles, war halt alles nur mit Schwerkraft und dann aber auch, die haben zum Beispiel von jeder Box, die in den Keller kam, haben sie das Gewicht erfasst und so. Das war für mich dann auch für den späteren Arbeitsablauf. Man hat halt direkt genaue Daten erfasst gehabt und so. Und dann haben sie so ein pneumatische Stößel gehabt. Also während der Rotweingärung muss man ja den Maischekuchen immer wieder nach unten stoßen und dann konnte man dann mit einem Kran konnte man den Stößel von Tank zu Tank versetzen. Das war halt so einfach faszinierend, auch irgendwie so alles sehr durchdacht und ja, halt auch ja, gute Tanks, irgendwie alles so. Man konnte einfach gut, gut arbeiten. Das war einfach alles.
Dann hast du gleich Ideen bekommen, wie du das zu Hause jetzt umsetzt? Oder hast du gedacht, naja, man kann nicht alles gleich auch zu Hause umsetzen?
Ich habe schon ein bisschen was mitgenommen, würde ich sagen. Ja, also es war ja, das Gute war, also gerade als ich beim Klump in der Ausbildung war, da waren wir in der Planungsphase für unseren Neubau. Und das hat mir natürlich dann auch geholfen, da direkt ein bisschen was mitzunehmen. Und ja, also habe ich schon einige Sachen, würde ich sagen, ach so, Ordnung und Struktur, habe ich, glaube ich, dort auch wirklich viel gelernt. Es ist halt, also das habe ich mir jetzt auch immer wieder so vor Augen geführt, je mehr Leute halt zusammenarbeiten, desto wichtiger ist, dass halt Sache auf ihren Platz zurückkommen und dass sie auch einen Platz haben. Und da habe ich, glaube ich, jetzt auch schon, seit ich hier zu Hause arbeite, viel dran gearbeitet, dass man halt einfach, also ich glaube, das ist auch, beeinflusst auch auf eine Art irgendwie die Weinqualität, weil wenn man alles so im, also wenn alles geordnet ist, werden die Weine vielleicht auch ein bisschen geordneter, weil man halt, also das
Ja. Kann ich irgendwie nachvollziehen, es ist nicht so eine direkte Wirkung, aber es wirkt wahrscheinlich ganz kleinteilig, ne?
Ja, so, also ich denke, beim Wein geht es da viel um um Details.
Ja.
Also das habe ich später dann auch nochmal im Ausland gehört. It's all about details.
Ja,
genau. Habe ich auch. Also, ich meine, genau untersuche, an was es liegt, das ist auch immer schwierig. Also, Daten erhebe und so, bin ich zwar auch dabei, aber es ist dann am Ende schwierig, an was es genau liegt, dass ein Wein jetzt sehr gut wird. Aber, ja, Ich denke, wenn man viele Details beachtet, dann erhöht man schon
die Chance.
Wahrscheinlichkeit
oder die Chance. Ja, absolut. Und danach warst du, Valentin, in Pfalz-Hörsham nochmal, ne?
Ja, also ich habe erstmal habe ich zu Hause dann gearbeitet. Ich war dann im Sommer fertig. Dann habe ich zu Hause gearbeitet bis zum Winter. Im Winter habe ich dann eine Ernte in Australien gemacht.
Mhm. Wo? Welchem Weinbaugebiet?
Also es war in Yarra Valley.
In der Nähe von Melbourne, ne?
In der Nähe von Melbourne, genau. Das Weingut hieß Punt Road.
Mhm.
Das war dann nochmal ganz andere Dimension, als ich von hier gewöhnt war. Also ja, das ist halt Platz, das merkt man auf jeden Fall. Ja, das war aber auch spannend auf jeden Fall. Also es war für mich auch, denke ich, für die Persönlichkeitsentwicklung gut, mal gutes Stück weg zu sein und so ein bisschen mehr mein Ding zu machen, neue Leute kennenlernen, Fremdsprache spreche. Also das hat mir denke ich, im späteren Verlauf dann auch im Techniker nochmal geholfen, dass ich halt Weinenglisch verstehe und auch ganz gut sprechen kann.
Mhm.
Ja, und dann bin ich wieder nach Hause, weil wir dann die Baustelle hatten.
Ja,
das ist neben Wein auch eine große Leidenschaft. Also, ja, Bauer.
Deine oder eurer Familie?
Ich würde es. Also, auf jeden Fall.
Unsere.
Unsere. Das war auch wirklich sehr anstrengend oder sehr harte Zeit, aber es hat uns auch gut zusammengeschweißt, würde ich sagen.
Ja, Riesenprojekt.
Ja. Das Senior- und die Junior-Bauleiter.
Da kann man sich austoben.
Da kann man sich austoben, ja. Da haben wir viel auch neu konzeptioniert und so. Das war schon, ja, man kann es sich jetzt, finde ich, kaum noch vorstellen, wie wir vorher hier überhaupt arbeiten konnten.
Ja, das sagen viele, die das hinter sich haben.
Oder Luxus gewöhnt man sich schnell.
Ja, genau, sagst du es. Was mich interessiert, Valentin, du hast ja gesagt, 3 Stationen, Lehre, dann Australien, Yarra Valley, dann nochmal die Techniker in Pfalz-Hörsham. Wenn du alles zusammennimmst, waren das ja doch schon auch eine Menge Erfahrungen außerhalb des Betriebs. Und man kriegt ja da zweierlei mit. Einmal bildet sich in dieser Zeit auch nochmal so eine besondere Außenperspektive auf den eigenen Betrieb, den man zu Hause mehr irgendwie kennt oder glaubt zu kennen. Da ist manchmal eine Außenperspektive, die sich dann entwickelt, nochmal öffnet den Blick für ganz neue Dinge. Man sieht das nochmal auf eine andere Art. Und zweitens, man kriegt auch von den Menschen, denen man begegnet in diesen Phasen, ein Stück weit auch gespiegelt, wie die das elterliche Weingut sehen, was das elterliche Weingut vielleicht auch für ein Image hat, ne? Wie man von außen drauf guckt. Was erinnerst du in dieser beider Perspektiven?
Ja, also ich habe, denke ich, von außen immer ziemlich positives Bild gehabt von unserem Weingut. Also ich meine, ja, in der Ausbildung, also ich meine, im ersten Lehrjahr, der Gießdippel, ich glaube, Befolger und du, ihr kanntet euch gar nicht so gut vorher, ne?
Ja.
Aber, also es war, ich meine, klar, so, das ist ja ein paar Kilometer nur weg, da kennt man die Betriebe und Befolger hat uns seinen Betrieb gekannt. Ich habe in seinem Betrieb natürlich wieder ganz andere, also oder nicht ganz andere, aber schon auf jeden Fall andere Strukturen sehe. Ich meine, was bei uns im Betrieb immer wieder diskutiert wird, ist so die interne Organisation. Das ist halt, ich finde, also dadurch, dass ich dann mal unterwegs war und es auch viele andere Betriebe gesehen habe, würde ich sagen, also man sieht überall, dass intern perfekt organisiert zu sein riese Herausforderung ist. Aber ich glaube, das war so ein Punkt, der mir von außen immer wieder aufgefallen ist, dass man da halt wirklich viel kommunizieren muss, um das alles, also dass irgendwie die Aufgabenfelder irgendwie klar verteilt sind. Also es hat auf mich, bevor ich in die Ausbildung gegangen bin, hat es auf mich alles immer einen deutlich übersichtlicheren Eindruck gemacht, als wo ich dann weg war, wo ich dann mal gemerkt habe, was das alles bedeutet eigentlich,
ja,
so weit gut.
Du hast den Bedarf nach einer guten Organisation jetzt viel deutlicher gesehen, ne?
Ja, genau. Das war für mich bezeichnend oder ja, wichtiger Punkt. Und ja, also wie unser Betrieb von außen gesehen wird, also da, ich meine, der wurde eigentlich immer sehr positiv wahrgenommen. Klar, als Bio-Pionier, das ist, würde ich sagen, so kann man schon so sagen, dass es auch von außen so wahrgenommen wird. Habe ich dann auch so mitbekommen. Ja, und so ein, ja, das machen gute Wein.
Gut in Wein, genau. Ich meine, man sieht ja vielleicht auch, du hast es eben für die Organisation gesagt, man sieht auch vielleicht Stärken oder vielleicht auch Schwächen, die da sind, noch mal deutlicher, oder? Man sagt, okay, das ist wirklich eine Stärke von uns. Und das ist etwas, wo ich, wenn ich komme und mehr Verantwortung habe oder wenn ich mit dem Papa dann mal diskutiere, was ich auch noch optimieren ließe. Fällt dir da was ein?
Also ich glaube, was gleichzeitig eine Stärke ohne Schwäche von uns ist, ist so ein bisschen Understatement. Also ich würde sagen, ich und aber auch mein Vater sind beide sehr oder eher zurückhaltendere Menschen, so manchmal. Und das ist halt jetzt gerade in Marketing-Sicht vielleicht auch nicht immer der lukrativste Weg. Also
ja, es ist eine Stärke und vielleicht auch eine Schwäche, du sagst es richtig.
Ja, also das ist mir von außen immer wieder aufgefallen, aber es ist mir halt sowohl positiv als auch negativ aufgefallen, würde ich sagen. Also manchmal denke ich mir, das könnte man doch jetzt auch mal lauter sagen quasi. Was,
ja.
Also ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel. Oder wenn wir bei irgendwelchen Auszeichnungen gewinnen oder so, dann ja, dann könnte man das vielleicht auch mal ein bisschen mehr promoten. Und dann aber gleichzeitig ist es mir halt auch schon immer sympathisch, wenn man eher zurückhaltend ist.
Und also du liebst das Understatement auch ein bisschen.
Ja, genau. Ich fand das bei meinem Papa schon immer cool. Und
ja,
ich finde es auch bei mir, also ja, ich muss nicht unbedingt.
Valentin, es spricht, glaube ich, auch andere Menschen an, ne?
Ja.
Es gibt Menschen, die fühlen sich dadurch besonders angezogen. Die mögen das und die schätzen das. Und es gibt andere, die stehen eher auf die Lautstärke, ne? Oder auf eine andere Art.
Ja, ja, eben, das denke ich auch. Ich meine, ich bin ja selbst auch eher angezogen von ruhiger, von, ja, oder von, ja, nicht so laute Sache. Deswegen denke ich, gibt's.
Das heißt, deine Freundin ist auch eher eine ruhigere.
Ja, absolut, ja.
Heiner, Frage an dich. Wenn du jetzt heute die Eckpfeiler des Betriebs nochmal auch für die Hörerinnen und Hörer auf den Punkt bringst, also Rebfläche, Rebsorten und so weiter, was sollte man über den Betrieb auch an Hard Facts wissen?
Ja gut, die Eckpfeiler, ich meine natürlich, sprechen wir gerne über unsere lange Tradition ökologischer Weinbau. Und das Rebsorte-technisch gesehen, würde ich sagen, sind die Burgunder als Gruppe die wichtigste Sorte für uns. Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder. Chardonnay gewinnt jetzt ein bisschen mehr an Bedeutung. Was der Valentin auch vielleicht noch vergessen hat, wie er in Veitshöchheim war, war er auch in 2 Monaten in Burgund gewesen, in einem Weingut. Also das war auch ein bisschen prägend, also zumindest erlebe ich das hier so. Und dadurch kommt jetzt auch bei uns Chardonnay ein bisschen mehr zur Geltung. Ja, also das ist so, sind so die, wir machen fast nur trockene Weine. Vielleicht auch noch erwähnenswert.
Grünfränkisch,
Bitte? Ja, Grünfränkisch als exotische Rebsorte auf jeden Fall.
historische,
Was eine Besonderheit von uns. Und von der Ausbaustilistik würde ich sagen, haben wir uns dem kontrollierten Nichtstun so ein
verschrieben.
bisschen verschrieben. Und ja, also so wir sehen die große Herausforderung dort drin, Weine zu machen, möglichst ohne Additive. Also, und ich finde es immer wieder schön und auch super, dass es funktioniert, dass man einfach gute Weine machen kann, nur aus Traube. Also jetzt natürlich machen wir ein bisschen Schwefel drauf und so. Aber das ist eigentlich, finde ich, eine große Herausforderung und für mich auch eine große Befriedigung, dass das so funktioniert. Und das versuchen wir natürlich auch, weil das ist auch ein Eckpfeiler von uns.
Also Bio im Weinberg, mehr oder weniger Low Intervention im Keller, ohne jetzt das radikal zu betreiben, ne?
Ohne das radikal zu betreiben. Also ich finde, also da muss ich auch sagen, das ist so Dogmas, wo man sagt, jetzt Naturwein 30 freie. Ich meine, wenn ein Weiß, oder 30 gesamte Schwefel, wenn ein Wein 50 oder 60 hat, und dann vergiftet man sich nicht damit. Und wenn er dadurch besser schmeckt, und dann ist es für mich keine Frage, also was wir machen. Ne? Und das ist für mich, also
Im Mittelpunkt steht dabei.
im Mittelpunkt steht der Wein, die Qualität. Und ja, also da finde ich so Dogmas schwierig, ganz einfach. Ja.
Ja, also verstehe und ich habe ja im Keller das mir angeguckt, da gibt es viel Holz, aber es gibt auch Amphoren, ne?
Ja, also der Valentin hat sicher recht mit dem, was er gesagt hat. Ich bin experimentierfreudig oder ich war sehr experimentierfreudig und bin es heute immer noch. Und so haben wir auch, bin ich irgendwann auf die Amphore gestoßen. Eigentlich war es sogar über der Uli Mell gewesen, der hat die Weine von der Foradori kennengelernt oder war auch bei der Foradori. Und dann war er so eigentlich der Initiator. Dann haben wir Tonamphore gekauft, zunächst mal in Spanien. Also Gwefris, haben mit denen experimentiert. Und die waren aber, die wo wir gekauft haben, waren nicht gut genug gemacht, die waren nicht hart genug gebrannt. Also da haben wir gute und schlechte Ergebnisse mit gehabt. Und wie wir den Neubau gemacht haben. Ich war selbst auch nur 10 Tage in Georgien gewesen. Und da war die Entscheidung, dass wir dieser Geschichte einen Platz geben. Wir haben dann so, dort davor hast du ja eben gerade gesprochen, so Amphorenfeld gemacht, also Loch im Boden, wo wir dann auch original georgische Amphoren gekauft haben und dort begraben und auch dort mit experimentieren. Oder was heißt experimentieren? Wir machen dort mit Weih, was ich sehr anregend finde. Und es sind natürlich Weine, die polarisieren, also es schmeckt und schmeckt nicht. Aber ich denke, alle als Winzer ist es total spannend, sowas zu machen, weil es gibt ja auch nochmal andere Sicht auf die Dinge beim Weinmacher selbst. Also ja.
Da habt ihr ja dann noch so eine eigene Linie, ne? Ton in Ton und Holz und so weiter.
Genau, ja. Also sind eigentlich zwei Weine. Einer heißt Holz und Ton, der ist eben in Amphore und in Holzfass gemacht. War Idee von Valentin. Mhm. Ja, also er hat dort damit experimentiert. Also das muss ich auch sagen, hat mich deutlich weitergebracht. Also ganz kurz das noch zu erwähnen, der Valentin hat seine erste Wahl gemacht hier und Barrix und der ist nicht durchgegoren oder in Tonos und teilweise auch in den Amphore und dann hat er einfach gewartet. Ich hätte normal da interveniert und gesagt, muss gucken, dass er durchgeht und so. Dann hat er einfach extrem lang über Jahr gegoren und das Ergebnis war ein fantastischer Wein und das hat mich dann schon mal nachdenken lassen. Und dann haben wir ab damals wirklich auch die Kellerwirtschaft verändert. Also der Fabian, der Valentin hat jetzt auch deutlich mehr Einfluss und machen sowas heute in Serie. Eigentlich in der Tonus lassen wir die Weine einfach arbeiten. Und wenn die Jahr brauchen zum Durchgehen oder länger, dann ist es so. Und haben dort also wirklich sehr schöne Ergebnisse. Also das ist also, hat auch nochmal eine Welt für mich eröffnet.
Ja. Ja. Ja, verstehe. Ja. Sehr traditionell eigentlich und jetzt auch wieder etwas, was man in die Gegenwart doch wieder hineinholen kann. Ne?
Ja. Ja, gut, da ich mich jetzt nicht mehr so um den Keller kümmere und also wie ich da noch voll verantwortlich dafür war, da war ich immer super nervös, wenn die Wahl nicht gegoren hätten und bin dann um die Tanks rumgelaufen und was weiß ich. Und ich glaube, und jetzt habe ich das nur noch so im Augenwinkel und der Felix, also auch unser Kellermeister, der du auch noch zu erwähnen hast, der ist auch sehr entspannt und ich glaube, das ist die viel bessere Vorgehensweise, also das entspannt anzugehen. Natürlich hat man dann immer Wahl, wo hängen bleibt. Man hat aber auch schon Weine gehabt, wo ein Grünfränkisch, der zwei Jahre gegoren hat und der Wein war am Schluss super, also das fehlerfrei, es gibt, also das hat auch durchaus was Positives. Ich habe so meinen eigenen Ausdruck dafür und sage, das ist so ausgeruhte Weine. Und also man prägt so damit auch so ein bisschen andere Stilistik, was super spannend ist.
Nochmal vielleicht ein Blick auf den Grünfränkisch. War ja bei euch ein Stück weit ein Zufall. Ne? Ihr habt ihn lange für den Weißburgunder gehalten, Weinberg gekauft unter dem Label, das ist hier Weißburgunder Weinberg. Und irgendwann bist du skeptisch geworden und hast das mal checken lassen. Und da stellte sich tatsächlich raus, das ist grünfränkisch. Und zwar nicht nur hier und da mal ein Rebstock, sondern im Großen und Ganzen. Wenn ihr jetzt auf ein paar Jahre grünfränkisch Erfahrung zurückblickt, ist das eine Sorte, die ja gilt als historische Sorte, war eigentlich ausgestorben. Ist das eine, die Potenzial hat, in die Zukunft gerettet zu werden, Potenzial hat, vielleicht sogar, wie manche sagen, mit den Bedingungen des Wärmerwerdens, des Klimawandels besser zurechtkommt, also in einer Phase vielleicht zu Recht nicht mehr so beachtet war, weil sie nicht immer reif wurde, jetzt aber über den Klimawandel andere Bedingungen vorfindet und deshalb auch vielleicht in der Breite mehr Beachtung verdient. Wie seht ihr es?
Die Sorte hat für mich Bedeutung, also für uns als Betrieb, aber auch darüber raus. Es gibt ja auch eine Rebschule, Rebveredler, der sich mit historischer Rebsorte beschäftigt, sehr stark. Und der lobt also auch den Grünfränkisch als einer von den eher herausragenden Rebsorte. Ich persönlich würde es so sehen, die Rebsorte hat auf jeden Fall Stärke, ist ein bisschen Burgunder geprägt, also wenn man den Geschmack umschreibt, dann machen wir das immer ganz so, dass man sagt, er ist burgundrig, ist aber dann so ein bisschen exotischer, vielleicht so ein Schuss grüner, Veltliner als Aromatik, oder? Also vom Aromaprofil, vom Typ her ist er auf jeden Fall attraktiv. Es ist eine Rebsorte, die sich gut lagern lässt, also auch eine wertvolle Rebsorte, die sich sehr gut entwickelt im Alter. Das ist die Erfahrung haben wir mittlerweile. Bestimmt oder genauso gut, würde ich sagen, wie Weißburgunder zum Beispiel. Und jetzt dann bleibt natürlich noch die Anbauwürdigkeit, wenn man so schön sagt. Die Trauben sind lockerer wie die Burgunder, also das ist schon mal positiv. Ja. Von der Reife her ist es parallel zu der Burgunder. Also von daher, und als einzigen Nachteil würde ich sehen, die Bärehaut verhält sich so ähnlich wie bei Riesling, also wenn es sehr viel regnet und dann wird die Bärehaut mürbe. Aber da der früher reif ist wie der Riesling, ist das eigentlich kaum ein Thema. Also so, die Säure ist ein Tick höher wie beim Weißburgunder, also das ist auf jeden Fall dann auch positiv.
Auch positiv.
Es ist jetzt, würde ich sagen, nicht die Zukunftsrebsorte, so wie zum Beispiel Chardonnay, aber es ist auf jeden Fall besser wie Burgunder, also kommt besser, würde ich sagen, mit warmeren Klimate, aus meiner jetzt bescheidenen Erfahrung, glaube ich, zurecht in Zukunft für die Burgunder.
Ja. Okay. Okay, also wahrscheinlich eher eine Nische, aber eine ganz spannende Nische, ne, für die, die es haben.
Das auf jeden Fall, ja.
Absolut,
ja. Ja. Lasst uns mal gucken, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ihr Winzer in ganz Deutschland und ich denke über Deutschland hinaus, also auch ihr in der Pfalz, seid ja gegenwärtig jede Menge von Herausforderungen umzingelt. Ihr müsst diesen Herausforderungen begegnen. Ich will mal ein paar nennen und dann möchte ich mal mit euch auch darüber reden. Das sind einmal sind mir im Kopf da die Witterung, das Klima, die Witterungsgefahren, die Pilzerkrankungen. Ist ein altes Thema, aber habe das Gefühl, das ist in den letzten Jahren ja nicht unbedingt einfacher geworden aufgrund der klimatischen Veränderungen. Die Frage dann, was kann man vielleicht auch gerade als bewusster Biobetrieb tun, um die Pflanzen so zu stärken, dass sie resilienter werden, dass man quasi da über langfristige Strategien vom Humusaufbau über die Förderung von Biodiversität etc. den Weinberg und die einzelnen Pflanzen doch ein bisschen resilienter hinbekommt. Gibt es weitere Dinge, die euch da auch im Bereich von Stärkungsmitteln einfallen? Es gibt ja einen, die mit alten Präparate, mit Komposttees arbeiten, ne? Das wisst ihr alles, bis hin zu Mykorrhiza-Präparaten, effektive Mikroorganismen und so weiter und so fort. Die biodynamischen Betriebe haben ihre Präparate, die dienen ja auch ein Stück weit der Stärkung. Das ist ein richtiger Haufen, ne, von Herausforderungen und auch vielleicht auch Chancen, da was zu tun. Wie bedrücken Sie euch? Zunächst mal Stichwort Witterungsgefahren. Ja. Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Hagel, Frost, Trockenheit, Sturm, Sonnenbrand? Wie seht ihr das? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Also ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung gemacht, aber also in den Jahren, in denen ich jetzt arbeite, würde ich schon sagen, dass es halt relativ viel Starkwetterereignisse gibt. Also so viel Regen, viel Trocken. Also es ist nicht so beständig, würde ich sagen, das Wetter. Und das ist halt generell schwierig. So froschmäßig war mir jetzt immer verschont. Habe ich aber halt natürlich in Franke, als ich in Würzburg war, habe ich da auch sehr viel Leid mitbekommen, würde ich sagen, wenn man es so sagen kann. Ja.
Ja.
Also dort ist das, oder also ich hatte auch ein paar aus Sachsen in der Klasse, da habe ich jetzt gerade mit einem telefoniert, die haben dieses Jahr 25% geerntet. Also gemeint, das war auf jeden Fall eine sehr entspannte Ernte.
Aber das, ja, was die Arbeit anbelangt, ne? Aber nicht was das Nervenkostüm anbelangt.
Ja, das ist dann, also das macht natürlich auch keinen Spaß. Und das ist, also denke ich, bestimmt auch irgendwie auf den Klimawandel zurückzuführen. Und dann ist es auch auf jeden Fall beängstigend, würde ich sagen. Aber es ist halt am Ende auch so, dass man es nicht ändern kann. Also ich denke, ja, wir versuchen halt das Beste draus zu machen. Ja, und bezüglich so Pilzkrankheiten oder Widerstandsfähigkeiten der Reben, denke ich, dass ich halt schon mal das Glück habe, dass ich ja ziemlich gut die Vorarbeit habe. Also unser Weinberge, also ich denke, wichtig für gesunde Weinberge ist halt, dass sie einfach gut versorgt sind, also weder über- noch unterversorgt. Und da arbeiten wir schon lang mit Kompost, also wir haben Kirchen Pferde mischt und haben halt unser, also die Rückstände von der Traube, von der Ernte, das kompostieren wir dann alles, benutzen da auch so biodynamische Präparate, also wir Ja, am Ende ist es halt ja, wichtig, die Weinberge gut zu beobachten und zu gucken, ob es denen an was fehlt oder ob sie vielleicht auch, keine Ahnung, ja, ob sie von was zu viel haben. Ja, und dann ja, entsprechend zu reagieren.
Sie sind ja von Natur aus, sind die Reben ja als Liane, als Kletterpflanze in weltlichen Gegenden sehr robust im Grunde genommen. Aber die Art, wie wir sie betriebswirtschaftlich hier organisiert haben, als Business im Weinbau, es ist Monokultur, ne? Es ist Monokultur und das hat natürlich diese Pflanzen auch ein Stück weit verändert und sehr verletzlich gemacht. Ich habe ja die Gefahren genannt, du hast es bestätigt, die sind tendenziell mehr geworden. Die Pilzerkrankungen, Peronospora, mehr als Oidium oder beides?
Na gut, das ist beides.
Nein, das, ja.
Wenn letztes Jahr hatten wir ja gerade ein Jahr, wo beides also auch ziemlich massiv war. Oder man kann im Prinzip ist leicht einzugrenzen, je näher das man so am Ort ist oder am Waldrand, so hat man stärker Oidiumdruck oder sozusagen deine Täler. Und in deine flache Lage, wo es mehr regnet, hat man mehr Perron. Oder es regnet ja nicht mal mehr in deine flache Lage, man hat auch mehr Dunst und so weiter. Gut, die Krankheiten werden uns weiter quälen. Also es ist nicht leichter geworden. Und was Trockenheit angeht, da sind wir hier relativ gut. Wir haben also hier eher ein bisschen mehr Niederschläge ohnehin. Wir haben noch gute Böden, da kommen wir eigentlich gut zurecht. Und wir haben in unsere Weinberge eine sehr gute Humusversorgung, was so also auf jeden
Wichtig,
Fall
wichtig,
hilft.
ja.
Und darüber raus ist Humus also auf jeden Fall ein Schlüssel für gutes Wachstum, gesunde Pflanzen. Es gibt ja auch so Untersuchungen von sogenannten Phytoalexine, wo es also klare Nachweise gibt, dass also bei einer guten Humusversorgung also die Pflanze Produkte produziert, die zur Abwehr von Krankheiten dienen. Also das ist wissenschaftliche
Ja.
nachgewiesen.
Ja.
Also, und ich glaube, man muss einfach eine solide Arbeit machen beim Boden und man muss sich damit auch ein bisschen auseinandersetzen und die meisten machen einfach zu viel, es wird zu viel im Boden rumgekruscht oder gearbeitet, weil man das letzte Unkraut noch unter der Zeile erschlagen will. Und es ist zwar besser geworden, aber ich glaube schon, man muss eine sinnvolle Bodenbewirtschaftung machen und dann ist man schon ein Stück weiter. Aber die Pilzkrankheiten werden uns weiter quälen. Ich meine, das wird ja oft übersehen, wenn man jetzt halt von invasiven Krankheiten im Weinbau spricht, dann spricht man von der Reblaus, das kennt jeder, aber eben auch diese Pilzkrankheiten sind ja eingeschleppt worden, die gab es ja vorher nicht.
Absolut, ja.
Und da werden wir, die werden halt weiter für uns ein Problem sein. Und es wird geforscht und es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Es ist ja auch so, das Kupfer, das ist würde ich sagen, die Achillesferse von der Biowinzer.
Ja, absolut, ja.
Aber man muss jetzt auch mal sehen, dass man da ja heute mit sehr geringer Menge, also wir sprechen von 3 Kilo, auskommt. Wir haben eine Recyclingspritze, also wir haben jetzt in dem letzten Jahr, das wirklich problematisch war, sind wir mit Menge von knapp 2 Kilo ausgekommen. Also man kann da schon viel machen und in guten Jahren ist es nur unter 1 Kilo. Das muss halt, sagen wir, das gehört ja auch zu der Tatsache, wollte ich sagen, oder zu den Möglichkeiten, die man heute hat. Also das funktioniert schon, ist aber halt einfach aufwendig. Also das.
Ja, wird natürlich in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert, ne? Und das hängt so ein bisschen auch wie das Damoklesschwert über den Biobetrieben, wobei natürlich da die Diskussion auch ein bisschen unfair ist, ne?
Die Diskussion ist unfair, weil einfach wird aber teilweise auch ein bisschen bewusst unfair geführt. Ich meine, klar, man versucht damit halt die ja, also so die Bio-Winzer halt auch ein bisschen anzugreifen. Gell? Ich verstehe das auch, ja, aber es ist einfach nicht richtig. Weil wir machen jetzt schon lange ökologische Weinbau und lassen eben auch Bodenanalyse zu machen. Es gibt keine Fläche, wo ich sagen könnte, da kann man jetzt sehen, dass der Kupfergehalt gestiegen ist. Also das ist eher so ein Flimmern. Ich habe Fläche, wo ich heute weniger Kupfer habe, wie vor 30 Jahren und umgekehrt. Aber das sind eher Untersuchungsfehler. Also das ist nicht signifikant, so Entschuldigung, dass man sagen kann, der Kupfergehalt ist, der steigt sichtbar, weil wir Kupfer einsetzen, weil die Menge einfach doch recht klein sind. Anders wie früher, wo 40, 50 Kilo Kupfer ausgebracht wurde.
Ja, früher war viel mehr. Auch die konventionellen setzen heute auch Kupfer ein. Im Ausland wird ja zum Teil auch für den Bio-Weinbau werden höhere Kilogrammgaben erlaubt. Da ist Deutschland, glaube ich, sehr, sehr streng.
Wir haben die niedrigste Werte, ja.
Ja, absolut. Und gleichzeitig, ich meine, ich kann mich erinnern, diese relativ strengen Kupferhöchstgrenzen, die da festgelegt wurden, die wurden ja seinerzeit auch festgelegt, weil man damals noch das Kaliumphosphonat hatte, ne? Und das ist uns ja dann, oder das ist euch Biobetrieben weggenommen worden. Nun kann man über dieses Präparat streiten, aber immerhin war es mal im Einsatz und hat natürlich auch die Kupfergaben deutlich begrenzt oder reduzieren lassen.
Minimiert, ja, auf jeden Fall, ja.
Gibt es da wieder Chancen, oder?
Ja, das wird diskutiert, aber ich sehe die Chance schlecht. Also weil das eine europäische Kiste ist und das Problem ist halt die Rückstände in der Rewe und so weiter. Also dass man das halt über Jahre nachweisen kann und mit so Rückständen, auch wenn die jetzt ja nicht schädlich sind in dem Sinn, aber da tut man sich halt immer schwer und von daher sehe ich das also jetzt nicht euphorisch, also was die Zulassung angeht.
Verstehe.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt halt jetzt in Frankreich, die haben die doppelte Menge Kupfer, dürfen die einsetzen.
Genau.
Und in Frankreich ist dann eher so dieser Geist, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber der Geist eher so, dass man sagt, wir wollen keine Phosphonate, wir wollen lieber, weil die dann Angst haben, dass sie das Kupfer runtergesetzt kriegen, eben so wie du jetzt gerade gesagt hast. Und die wollen doch kein Risiko eingehen, ganz einfach. Und in Spanien weiß man gar nicht, was Phosphonate sind, weil man das dort eigentlich in den meisten Abbaugebieten einfach nicht braucht.
Peru also, kein Thema, ne? Ja.
Ja, schon, aber da wird dann mal Kupfer eingesetzt oder so, aber in ganz andere Menge und Häufigkeit. Da ist einfach der Druck viel, viel weniger. In Italien wird Weinbaupolitik eher von den Funktionären gemacht, nicht von den Winzern, die haben da nicht so viel mitzureden. Und von daher sehe ich das schwierig.
Zwei andere Pilzerkrankungen. Botrytis. Nämlich nicht die gute, sondern die schlechte Botrytis auf der einen Seite und die Holzkrankheit Eska, die ja nun auch nicht weniger wird. Wie betrifft die euch?
Ja, also Botrytis, da muss man ganz klar sagen, ich fand am Anfang, wo wir biologische Weinbau gemacht haben, habe ich manchmal so ein bisschen neidvoll auf die konventionelle Kollegen geguckt, weil die weniger Botrytis hatten. Aber das hat sich gedreht. Also heute kann man sagen, man hat als Bio-Winzer auf keinen Fall mehr Botrytis wie die Kollegen. Ich würde sogar sagen, dass wir da eher weniger haben, weil unsere Fläche ausgeglichener wachsen.
Also wir klettern ja die Traubenzone. Ja. Das hilft auch bei Oidium und Peronospora eigentlich auch. Ja. Und das, also ich denke, wenn man gut die Traubenzone entblättert und dann vielleicht noch die Traubenstruktur so verändert, dass es ein bisschen lockerer wird, dann das ist das, was am besten hilft. Dann braucht man auch kein Botrytizid oder so.
Ja, und Bodenbewirtschaftung ganz generell. Ich meine, da haben wir uns, also ich meine, jetzt ohne über unser konventionelle, ich will unser konventionelle Kollege nicht irgendwie was Schlechtes sage. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir uns mehr mit Boden beschäftigen müssen, weil nämlich, wenn wir viele Fehler machen, dann haben wir halt wenig Möglichkeiten, über Nährstoffe das auszugleichen. Das heißt, wir brauchen eine gute Bodenbewirtschaftung, damit unsere Weinberge wachsen. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, also diese Balance zwischen genügend Nährstoffe, damit man auch einen guten Wein kriegt, und aber nicht zu viel, damit man praktisch die Kranken nicht zusätzlich anfällig macht. Und also einfach eine ausgewogene Ernährung. Ich meine, man kann es auf den Menschen übertragen, wenn man will. Jemand, der sich schlecht ernährt, ist anfälliger gegen Krankheiten. Und ich glaube, da muss man die Pflanze hinbringen. Und das haben wir, glaube ich, auch in unserer jetzt langen Zeit gut geschafft. Am Anfang haben mein konventioneller Kollege gesagt, du wirst sehen, da Wingert, die verhungern. Heute stehen unser Wingert vom Wuchs her besser da wie am Anfang. Das ist einfach was funktioniert, aber nicht von alleine, da muss man dran arbeiten. Und das bringt, glaube ich, sehr viel. Was SKA geht, da sieht es schlecht aus. Also da haben wir auch mit zu kämpfen. Wir haben relativ früh uns das Abenteuer sanfter Rebschnitt eingelassen. Aber also das funktioniert halt nur bedingt. Das große Problem sind unsere Aushilfe im Sommer mit dem Ausbrecher. Das ist jetzt aber sehr fachspezifisch. Aber da sehen wir zwar ein bisschen einen Erfolg, aber nicht keinen Durchbruch.
Erklär nochmal ganz kurz, was SKA denn eigentlich ist und wie dramatisch das manchmal innerhalb weniger Jahre dann sich zu einem Tod der Pflanze entwickelt.
Ja, also SKA ist eigentlich Pilzkombination, also mehrere Pilze. Holzpilze, eigentlich sind die dafür verantwortlich, Totholz zu zersetzen. Also wenn im Wald ein Baum umkippt, dann beginnen die Pilze den Zersetzungsprozess. Aber das Problem ist bei der Rebe, dass sie vor allem bei großen Schnittwunden immer ein gewisser Totholzanteil quasi am Stamm mit dran ist. Und dann geht der Pilz geht in den toten Anteil vom Holz und fängt dort an zu arbeiten, aber der macht halt keinen Unterschied zwischen durchblutet oder nicht durchblutet. Dann
Wenn er schon mal da ist, dann macht er richtige Arbeit.
Ja, genau. Das ist also, man hat manchmal noch so eine Chance, wenn der Pilz oben am oberen Ende vom Stamm eintritt, dann kann man manchmal noch so einen neuen Stamm unten rausbekommen. Aber es ist also eigentlich ist es das Todeszeugnis von dem Rebstock. Und das ist halt, also es ist auch ein bisschen sorteabhängig oder sehr sortenabhängig. Stark, ja. Aber für manche, also gerade bei Riesling ist es ein Riesenproblem, da kann das ja innerhalb weniger Jahre halt ja auf jeden Fall mal 30-40% von der Rebfläche
dahin raufen.
Ja, minimieren.
Kann man das reduzieren oder die Gefahr reduzieren mit der Wahl von genetisch sehr gesundem Material bei Neupflanzungen?
Also mit der Genetik hat es, würde ich sagen, nicht so viel zu tun. Dafür auch nur zertifiziertes Pflanzgut auf den Markt gebracht. Ja. Also es ist ja dann virusmäßig und so muss es ja getestet sein. Also es darf eigentlich nur gesundes Rebgut verkauft werden. Und ich denke, der Pilz, der lebt so wie die meisten Pilze und Bakterien wahrscheinlich einfach überall. Und so ganz genau ist es auch noch nicht untersucht, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, wo ich jetzt beim Bassermann ja dann auch in der Ausbildung war, da gab es so ein Projekt, da hat der Uli dann auch davor erzählt, aber es ist auch einfach wohl sehr schwierig, diesen Pilz zu untersuchen. Ich bin jetzt nicht in der Forschung, aber.
Verstehe.
Man kann durch den Schnitt, also wir schneiden ja einmal im Jahr die Reben zurück. Man sieht eigentlich auch in Spanien, wo wir ganz andere Schnittmethode haben, dass man durch den Schnitt das Risiko minimieren kann, weil man einfach versucht, quasi kein Totholz zu produzieren. Also wenn quasi immer das ganze Holz, was am Stamm ist, durchblutet ist, weil halt oben was Grünes wächst, dann kann man dadurch, denke ich, schon die Gefahr minimieren. Aber es ist halt deutlich arbeitsaufwendiger, würde ich sagen, weil, also ja, wir haben ja meistens so eine Bohrgräbe und die kommt dann halt aus einer Seite vom Stamm. Deswegen ist der Klassiker, dass dann eine Seite vom Stamm durchblutet ist, da wo die Bohrgräbe eben auch sitzt, und die andere Seite, ja, stirbt halt irgendwann ab. Oder wird halt, oder da gibt es dann größere Schnittwunde, die trocknen dann ein. Und dieses eingetrocknete Holz ist dann halt ein Eingang für die Eska.
Also was ich hier sehe als Zwischenbilanz, es ist ein sehr komplexes Herausforderungsgeflecht, dem ihr euch da gegenüber seht. Trotzdem glaube ich, dass vielleicht immer mehr Bedeutung etwas anderes bekommt, nämlich das Phänomen der Pflanzenstärkung. Ja, ihr habt den Humusaufbau ja schon genannt. Ich denke auch, wenn man den Weinberg wieder biodiverser macht, Zeilenbegrünung, aber man kann auch, sagen wir mal, diesen Weinberg als Lebensraum noch anders gestalten, mit Hecken, mit Blühstreifen, mit Steinhaufen, mit Wasserflächen, Integration vielleicht sogar von Sträuchern und Bäumen. Integration von Nutztieren möglicherweise kann auch helfen, Schafe einbauen. Und es gibt vielleicht auch noch Mittel, die man noch nicht kennt oder schon kennt, die man auch noch zur Stärkung der Pflanzen einsetzen kann. Ich glaube, man muss alle Möglichkeiten nutzen, ne, die man hat, und vielleicht auch noch neue entwickeln, um den Weinberg insgesamt wieder in ein System zu bringen, dass er vielleicht nicht ganz so anfällig bleibt. Ob man die Pilzkrankheiten damit sozusagen eindämmen kann in ihrer schädlichen Wirkung, das ist ein anderes Thema. Wahrscheinlich werden die uns erhalten bleiben, ne? Aber ich glaube, es ist noch sehr viel Luft nach oben. Das kann man doch so sagen, oder?
Sagen wir mal so, als Biobetrieb ist das natürlich eine enorme Herausforderung, und man muss sich auch mit dem Verein sozusagen, mit der Pilzkrankheit wirklich sehr gut, oder man muss den sehr gut kennen, muss sich so damit sehr stark auseinandersetzen, um entsprechend reagieren zu können, weil wenn so ein richtiger Druck ist, wie jetzt dieses Jahr oder 2016, 2021 war das auch so. Und dann, wenn ich da einmal oder zweimal wirklich den Zeitpunkt verpasse, und dann kann das zu horrende Ausfälle kommen, also die dann das Ergebnis in der Ernte brutal beeinflussen.
Absolut.
Von daher ist es für uns auf jeden Fall wichtiger. Aber auch selbst die konventionelle, das ist jetzt also auch schon getroffen. Also die Bedingungen haben sich einfach verschärft. Ich denke auch, dass man natürlich die Pilzkrankheit nicht ausrotten kann. Und der Weg muss, man muss an verschiedene Fronten kämpfen, so wie du sagst. Also der Pflanzenschutz ist die eine Sache. Man stellt es auch immer so isoliert dar. Der Boden ist auf jeden Fall ein Kernthema. Dass man da gut mit umgeht, aus verschiedenen Gründen. Eben die Resilienz zu stärken, gleichzeitig auch Lebensraum zu schaffen, um die Monokultur aufzulockern. Und dann kommen natürlich auch noch mechanische Sachen dazu. Valentin hat das ja vorhin schon erwähnt. Das Entlauben von der Trauezone ist eine ganz wichtige Maßnahme gegen Pilzkrankheiten, weil dadurch die Traube schneller abtrocknen und weniger befallen werden. Und das alles zusammen. Oder Traubenteile ist natürlich auch ganz, das habe ich vorhin auch noch vergessen, bei Botrytis-Maßnahmen, also dass man die Traube in der Mitte durchschneidet, damit die Trauben lockerer werden. Das sind alles zusammen, sind halt wichtige Maßnahmen, mit denen man was erreichen kann. Es ist ja auch so, dass wir jedes Jahr was ernten. Oder ja, muss ich jetzt auch sagen, in den letzten Jahren wenig Ausfälle gehabt haben durch diese Pilzkrankheiten. Also das ist schon ein System, das funktioniert. Und es geht eigentlich jetzt so darum, das zu optimieren, dass man halt die Pflanzenschutzeinsätze ein bisschen weiter runterfahren kann
Ja.
und so weiter.
Ja. Ja, also es gibt Optimierungspotenziale, wenngleich das kein Friede, Freude, Eierkuchenprojekt wird, die Pilzgefahren und andere Gefahren lauern. Wenn man jetzt mal über den eigenen Betrieb hinausguckt, sehen wir uns aktuell ja sehr vielen nationalen und auch internationalen politischen Herausforderungen gegenüber, über die wollen wir heute mal nicht reden. Aber was für euch natürlich wichtig ist, ist das Marktgeschehen, ne? Und da haben wir ja im Moment Zahlen, die letzten ein, zwei Jahre so hergeben, dass da sehen wir, dass der Markt nun doch deutliche Einbrüche erlebt hat. Das Thema Alkohol spielt eine Rolle, Konsumzurückhaltung, Import, Konkurrenzdruck haben wir ebenfalls und gleichzeitig steigen die Produktionskosten. Wie stellt man sich da auf, dass man auch von dieser Hinsicht in eine gute Zukunft kommt?
Ja, also ich denke, was wir richtig gemacht haben, ist, dass wir unseren Betrieb relativ divers aufgestellt haben. Also wir haben ja, jetzt gerade nochmal mit der Winothek, denke ich, so einen Sektor mit Veranstaltungen und so Sachen haben wir auch für uns erschlossen. Schafft man vielleicht auch jüngere Leute auch mehr den Zugang oder ja, hat einfach eine Plattform, wo man so ja, das den Leuten näher bringen kann.
Ich meine, ihr habt gesagt 32 Hektar, das ist ja auch schon eine ganze Menge an Wein, die da jährlich produziert wird und in Flaschen abgefüllt wird, verkauft werden soll anschließend. Also da, wie spürt ihr da im Moment? Die Zahlen sind ja klar, also ein Einbruch von 20, manche sagen 25% in den letzten 2 Jahren. Merkt ihr da was von oder habt ihr so eine Positionierung mit euren Produkten und solche Partner im Handel und in der Gastro und über die Selbstvermarktung, auch über den Export, dass ihr da im Moment zumindest noch nicht so betroffen seid davon?
Also wir sind schon betroffen, aber jetzt nicht bei 25%. Also ich würde sagen, wir sind also am stärksten betroffen sind, würde ich auch sagen, eher die Fassweinproduzenten. Da kommt es deutlich stärker an als bei uns.
Na gut, also wir haben natürlich auch Rückgänge, aber wir haben auch, ich denke, man muss dann auch flexibel sein. Wir füllen jetzt zum Beispiel für einen Großhändler so Weine ab. Also sind es eine Eigenmarke von dem Großhändler, wo wir die Weine liefern, abfüllen. Da steht natürlich auch unser Name drauf, aber das ist dann Vertrieb durch den Großhändler. Da gehen auch große Mengen weg, natürlich zu etwas bescheidenerer Preise. Und also so wie du sagst, die nächsten Jahre werden extrem herausfordernd. Wenn man Statistik glaubt, und das muss man, dann wird es so sein, dass in den nächsten 20 Jahren der Weinkonsum zwischen 30 und 50% zurückgeht. Und man darf natürlich nicht glauben, dass dann alle Weinberge in Deutschland erhalten bleiben. Ich denke, da wird es einen unglaublichen Umbruch geben. Wir arbeiten natürlich mit Hochdruck daran, dass wir zu den Überlebenden gehören. Und wie der Valentin schon gesagt hat, wir haben jetzt tatsächlich das Glück gehabt, dass wir unsere Winothek zu der Zeit gebaut haben, wo es noch bezahlbar war. Und haben dort mit natürlich ein starkes Instrument, also so für unsere Selbstdarstellung, für den Verkauf. Und hoffen, dass es funktioniert. Wie gesagt, im Moment steht unser Betrieb, würde ich sagen, insgesamt
Gesund da.
stimmen die Zahlen, ja. Also ohne jetzt zu jubeln, ja. Da wäre auch Luft nach oben. Schwieriger gestaltet es sich das bei dem spanischen Betrieb, weil wir da natürlich ein Produkt haben, das jetzt nicht gerade so im Fokus steht, das heißt schwere Rotweine. Das ist genau das, was die Leute heute nicht mehr so wollen, sondern es soll eher irgendwas prickeln. Und ja, also wobei man jetzt also die Rosés aus Spanien dann halt stärken. Man muss sich natürlich einfach so ein bisschen halt auf dem Markt neue Ausstellung auch. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Es gibt sicherlich Entwicklungen, die noch gehen, die laufen. Zum Beispiel Sparkling, ne? Also Schaumwein, Petnuts etc. Die haben eher noch einen Zulauf. Natürlich gibt es das Phänomen auch, alkoholfreier Wein. Ist das ein Thema für euch?
Nein. Kein Thema, ja. Aber das sagt dann bestimmt der Valentin was dazu.
Also mir ist es einfach nicht biologisch genug, ehrlich gesagt. Also, oder vor allem auch nicht, also vor allem aufs Logisch im Bio bezogen. Weil man, also mir ernten Traube, haben schon gut Energie eingesetzt, um Traube überhaupt produzieren zu können. Und dann setzt man noch Energie in die Gärung, beziehungsweise es wird CO2, also CO2 ist jetzt unentscheidend, aber am Ende hat man viel Energie aufgewendet, also auch Lebensenergie für den Weizenmacher und dann braucht man nochmal einen Haufen Energie,
ja, um den Alkohol wieder wegzunehmen.
Um den Alkohol wegzunehmen und damit einhergehende auch schon ein Teil der Aromen, auch wenn es jetzt inzwischen Aromarückführung gibt und so, ist es halt schon auch so, dass viele Aromen einfach an den Alkohol gebunden sind und das kriegt man jetzt auch nicht weg.
Ja, wenn der Preis doppelt so hoch wäre, dann könnte man es überlegen, ne?
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alkoholfreie Getränke per se schlecht finde. Ich mache auch, also ich, wenn es eine Alternative gibt, wo ich nicht den Alkohol wieder rausnehmen muss, sondern wo ich erst gar keinen Alkohol produzieren kann, da bin ich so ein bisschen auf der Suche, ob ich da vielleicht Alternative finde mit so alternative Gärungen oder so, dass man halt was produziert, wo aus dem Zucker halt nicht Alkohol, sondern was anderes gemacht wird.
Mhm.
Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber solange das gegeben ist, dass ich den Alkohol produziere, um ihn wieder rauszunehmen, sehe ich das nicht als sinnvoll an.
Ja. Euch kann man besuchen, ne?
Ja, kann man machen.
Ja. Weinprobe kann man bei euch machen. Man kann die Weine dort in der Winothek natürlich schön probieren und kennenlernen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich war mehrmals bei euch und ich habe es immer wieder sehr, sehr genossen. Auch die Atmosphäre ist sehr angenehm. Und da kommt sicherlich auch das, was du, Valentin, am Anfang gesagt hast, eure zurückhaltendere Art, dieses Understatement, wie du es genannt hast, kommt da ganz gut, glaube ich, zum Zuge. Das wirkt alles wenig salesy, verkäuferisch, sondern sehr entgegenkommend und freundschaftlich und freundlich. Also, wer es hört, sollte sich mal überlegen, nach Nussdorf, ne? Wo seid ihr genau?
Ja, genau. Der Augenblickstraße 1.
Ich werde das sowieso nochmal die Website hier in den Shownotes zur Episode verlinken. Da kann man dann direkt draufklicken. Ansonsten ist ja auch das Internet heute so zugänglich, dass das Weingut Heiner Sauer leicht ergoogelt werden kann. Ihr zwei, lieber Valentin und lieber Heiner, ich danke euch ganz herzlich.
Ja, danke an dich.
Für die Zeit, für die vielen Infos und wünsche euch, dass ihr, das Jahr ist noch jung, zufriedenes, ein glückliches und erfolgreiches 2025 vor euch habt und dass es euch am Ende des Jahres so gut geht wie jetzt am Anfang.
Vielen Dank.
Ja, danke. Das wünschen wir dir auch.
Wünschen wir dir auch.
Ja.
Ja, vielen Dank und ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
So, ihr Lieben, das war die 197. Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Zu Gast waren Vater und Sohn vom Weingut Sauer im pfälzischen Nussdorf, der Heiner und der Valentin. Ich denke, es ist klar geworden, weshalb ich die beiden als zwei waschechte Pfälzer Jungs anmoderiert habe. Bodenständig und bescheiden bis in die letzte Pore. In 14 Tagen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem jungen, ungemein ambitionierten Winzer aus einer ganz anderen deutschen Weinregion. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Habt alle eine gute Zeit und lasst es euch schmecken.